Euer Pastor kommt heute ein bisschen legerer daher, ohne Sakko und aufgekrempelten Arm, aber ich finde es so warm hier drin, habe ich gedacht, wir kennen uns ja schon ein bisschen, da ist das nicht so schlimm. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit las ich einen Artikel über eine der ältesten medizinischen Behandlungen der Menschheitsgeschichte. Sie geht auf Hippokrates, den berühmtesten Arzt des Altertums, zurück. Und diese Heilungsmethode stand in dem Ruf, beinahe jede Krankheit tatsächlich zu heilen. Es war fast eine universale Methode der Medizin. Gemeint ist der sogenannte Aderlass. Bei diesem Verfahren wird dem Patienten eine Vene geöffnet und ihm so eine bestimmte Menge Blut entnommen. Alternativ dazu konnte man sich auch irgendwelche Blutegel auf die Haut setzen lassen, die einem dann das Blut ausgesaugt haben. Das Prinzip war, den Menschen einfach mal aufzumachen und rausfließen zu lassen, was ihm schadet. Eine Art Ölwechsel sozusagen. Zugegeben, das ist eine eher unappetitliche Heilungsmethode, ziemlich blutig und, wie man heute weiß, ist sie auch in den meisten Fällen absolut wirkungslos gewesen. Oftmals trat sogar der gegenteilige Effekt ein. Anstatt die Kranken zu heilen, schwächte der Aderlass sie noch mehr, sodass er selbst zu einer häufigen Todesursache wurde. Heute wird der Aderlass immer noch benutzt in bestimmten einzelnen Krankheitsbildern. Vor allen Dingen im Mittelalter wurde er mehrfach die Woche bei fast jeder Erkrankung benutzt und deswegen hat es auch so viele Todesfälle nach sich gezogen. Während ich also diesen Artikel las, kam mir unvermittelt Jesus Christus und sein Sterben am Kreuz in den Sinn. Und ich sah eine Verbindung zwischen seinem Kreuz und der Heilungsmethode des Aderlasses, den allerdings nicht in seiner medizinischen Unsinnigkeit, sondern als ein geistliches Geschehen. Ich sah Jesus Christus, den Barmherzigen, den guten Hirten, der die Schafe am Ende nicht schlachtet, sondern ihnen ein geheiltes, ein ewiges Leben geben will. Und auch schon vorher ein Leben erfüllt von Friede, Gerechtigkeit und Freude. Jesus Christus, der Hirte, der sich die Welt ansieht und sagt, da ist so viel Schlechtes in dieser Welt, so viel schlechte Galle, die den Menschen das Leben bitter macht und zerstört. Wie bekommt man diesen bösen Saft bloß raus aus der Welt? Wie bekommt man diesen bösen Saft bloß raus aus dem Menschen? Und er sagt, nun denn, ich will sie zur Ader lassen. Ich will ihnen ihr schlechtes Blut, ihren bösen Saft entziehen. Ich ziehe ihn hin zu mir. Ich ziehe ihn in mich hinein wie ein Schwamm. Und dann schaffe ich ihn aus der Welt. So reinige ich die Welt von der Galle, die sie vergiftet. Wir lesen im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel die Verse 21 bis 25 folgendes. Das ist auch der Predigttext für den heutigen Sonntag. Dort schreibt der Apostel Petrus: Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf den Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Liebe Gemeinde, nicht gewehrt hat er sich, nicht gedroht hat er ihnen, alles geschluckt hat er. Und damit hat er das Gewaltigste mit all dem Übel getan, was man damit tun konnte. Nein, nicht was man, sondern was er damit tun konnte. Er hat die Sünde aufgesaugt und mit ans Kreuz genommen. Und da ist sie mit ihm gestorben. Aus der Welt heraus gestorben. Wenigstens heraus aus ihrer alles beherrschenden Macht. So wie eine Welle, der man nicht eine harte, hohe Kaimauer entgegenstellt, sondern die man auf einem Strand auslaufen lässt, ins Leere laufen lässt. Psalm 1 sagt, dass der Gottlose vergeht, dass sich seine Spur im Wüstensand verliert. Er läuft sich aus, er wird unerheblich. Kein Mensch wird sich mehr an ihn erinnern, keine Spuren lässt er zurück. Zumindest in letzter Konsequenz. Denn Erinnerungen und Nachwirkungen des Bösen, sie zeichnen sich ja wie Narben in unsere Welt. Das Böse, es hat seine Spuren hinterlassen in verwüsteten Seelen und Landstrichen von Generation zu Generation. Und die Namen der Diener des Bösen, sie haben sich in unser Gedächtnis eingebrannt. Hitler, Stalin, Pol Pot und andere. Die Namen des Bösen, die Narben des Bösen, sie sind deutlich zu erkennen. In der letzten Woche jährte sich die Schlacht von Verdun, die Hunderttausende im Ersten Weltkrieg das Leben kostete, zum 100. Mal. Aber gegen diese Narben steht die Verheißung Gottes. Der Ewige wird die Spuren des Bösen vergehen lassen und er heilt, was verwundet ist. Ja, die Sünde vergeht, denn der Gottessohn hat sie mit ans Kreuz genommen. Und sein Weg dahin war eine Provokation. Er hat die Welt provoziert durch seine Liebe und durch seine Wahrheit. Und das hat die Welt nicht ausgehalten. Sie bekam buchstäblich einen dicken Hals. Die Ader ist erst geschwollen und dann geplatzt. Und so hat der Gottessohn die Welt zur Ader gelassen und hat das, was da aus ihr herausfloss, mit voller Wucht zu spüren bekommen. Er hat das Böse in sich aufgenommen. Er hat es in sich aufgesogen. Er hat unsere Sünde an seinem Leib, in seinem Leib, hinaufgetragen zu dem Kreuz, hinein ins Grab und bei seiner Auferstehung dort belassen. Dieser Jesus Christus, unser Herr, er spricht nun heute zu uns durch unseren Predigtext 1. Petrus 2. Und er sagt uns darin zwei wesentliche Dinge. Er sagt uns, dass es uns ähnlich ergehen kann wie ihm. Dann nämlich, wenn sich die Welt über uns aufregt, wenn sie sich an uns stört, eben dann, wenn wir sie stören. Und Jesus sagt, wenn das so ist, dann ertragt das. Und lasst es ins Leere laufen. Denn sie wollen ja nichts anderes, als euch in ihren Kreis hineinziehen, in ihren Teufelskreis aus Schuld und Vergeltung. Bleibt also stark und widersteht, sagt er. Wenn ihr das macht, dann geht ihr in meinen Fußstapfen, dann folgt ihr meinem Vorbild. Und zweitens sagt er uns, diesen Weg zu gehen, das wird euch leichter fallen, wenn ihr euch daran erinnert, dass ich euch persönlich genauso begegnet bin, euch und eurer Sünde. Denn so sagt es Petrus ja hier, durch seine Wunden seid ihr heil geworden, ihr verirrten Schafe. Jesus Christus hat nicht das Böse oder die Sünde in uns bekämpft, sondern er hat sie auf sich genommen. Ein entscheidender Unterschied. In diesem also soll uns Christus ein Vorbild sein. Gemeint ist damit Folgendes. Lasst den Widerstand ins Leere laufen. Ertragt es, wenn man euch hasst. Nicht, dass ihr aufhören sollt, an Wahrheit und Gerechtigkeit zu glauben, aber wenn es um euch selbst geht, wartet auf den gerechten Richter, wartet auf Gott. Und währenddessen hört nicht auf zu lieben, schmäht nicht zurück, schlagt nicht zurück, sondern liebt beharrlich weiter. Sicherlich, in der letzten Härte ist das nicht so unbedingt unser Thema. Werden wir doch um unseres Glaubens willen, zumindest in Deutschland, nicht verfolgt oder um unserer guten Taten willen nicht verachtet. Und doch können wir das, was Petrus hier als das Vorbild Jesu ausmalt, auch noch ein wenig weiter fassen. Es bedeutet nämlich auch, ich verzichte auf mein Recht. Mein Ego spielt keine Rolle für mich. Mein Image ist mir egal. Übervorteilt zu werden, ist für mich kein Problem. Sollen die anderen doch ihren Triumph haben? Sollen sie mich doch im Wettlauf des Lebens links und rechts überholen? Das bedeutet Leben wie Jesus im Blick auf sich selbst. Das bedeutet es, in Jesus ein Vorbild für das eigene Leben zu haben. Das griechische Wort, das hier mit dem deutschen Vorbild übersetzt wird, kommt eigentlich aus der Schulsprache. Die Lehrer unter euch jetzt mal die Ohren gespitzt. Es meint eigentlich eine Schreibvorlage, eine Unterlage also, die die Kinder mit ihren Griffeln oder was auch immer sie damals hatten, nachgefahren sind. Eine Schablone, auf der sie gelernt haben, wie ein Alpha, ein Beta und so weiter aussehen und wie die Bewegung sich anfühlt, die der Finger, die Hand und der Arm dabei machen. Auf diese Weise gingen die Buchstaben und die Worte in Fleisch und Blut über. Petrus meint, so einfach ist das, die Jesus-Schablone. Geh auf der Spur, die Jesus mit seinen Schritten in diese Welt gegraben hat. Mach die Handbewegung nach, mit der Jesus anderen Gutes getan hat. Sprich ihm die Worte nach, mit denen er anderen Gutes gesagt hat. Die Jesus-Schablone. Für den Glaubensanfang eine gute Hilfe und zwischendurch dann immer mal wieder eine gute Kontrolle. Die Frage lautet also, bin ich noch in der Spur Jesu? Bist du es? Manchmal haben wir den Eindruck, es sei unglaublich schwierig, so wie Jesus zu leben. Man weiß ja nie so genau, was jetzt in der einen oder anderen Situation zu tun ist. Stimmt's? Ich frage, steckt nicht hinter diesem vermeintlichen Unwissen eigentlich die Haltung, so wie er will ich nicht leben? Denn das, was er uns vorgelebt hat, das ist oftmals ziemlich einfach. Schwierig bin dabei nur ich, denn es ist uns eben nicht egal, was andere über uns denken. Und doch ist diese Lebensweise Jesu schlicht und ergreifend der einzige Weg, den verfluchten Teufelskreis von Schmähen und Widerschmähen, von Wort und Widerwort, von Schlag und Gegenschlag, von Provokation und Hass zu durchbrechen. Ich frage mich, warum beispielsweise die ganzen Pegida-Leute und jene, die aus Angst um ihre Wähler den Nationalisten nach dem Munde reden, nicht merken, dass sie genau in diesem Handeln wie Marionetten nach der Melodie der Islamisten tanzen. Denn die wollen ja genau das. Sie wollen ja unseren Hass und dass wir uns gegen jene wenden, die vor eben diesem Hass, vor diesem Terror fliehen. Sie wollen, dass wir tanzen im Teufelskreis von Hass und Gegenhass, von Ablehnung und Lieblosigkeit. Der am gefährlichsten für sie war, war dieser Franzose, vielleicht erinnert ihr euch noch, der nach den Anschlägen von Paris am 13. November gesagt hat, ihr habt mir meine Frau genommen, meinen Hass bekommt ihr nicht. Das war der Strand, auf dem sich die Welle totläuft. Das war die Wunde, die ausgehalten wird und an der die Welt heil werden kann. Das war im besten Sinn jesuanisch, schlicht und einfach. Und natürlich auch so unsagbar schwer. Denn manchmal kocht es ja auch in uns hoch. Manchmal schwillt auch uns die Ader. Und dann verirren wir uns wie orientierungslose Schafe und wir geraten aus der Spur Jesu. Dann finden wir uns plötzlich selbst im Teufelskreis wieder. Und draußen bleiben Großmut und Vergebung. Draußen bleibt die Erfahrung, dass mir selbst vergeben wurde. Wir vergessen, dass wir nicht vom Zorn Gottes getroffen wurden, sondern umfangen von den Armen seiner Liebe, befreit von den Säften unserer Galle. Und dann bin ich drin im Teufelskreis und rechne auf und kämpfe für meine Ehre, berechne das Maß von Schuld und Strafe. In diesem Kreis kann ich nicht vergeben, kann ich nicht nachgeben und finde nicht zur Liebe. Ich kann noch nicht einmal zugeben, dass mir das alles leid tut, denn mein Gesicht zu wahren, ja, das wird das oberste Gebot. Und ja, es ist dann tatsächlich mein Gesicht, das ich wahren will, auch wenn es nur eine verzerrte Grimasse ist. Es ist dann auf jeden Fall nicht das Antlitz Jesu, von dem ich doch in Wirklichkeit möchte, dass es aus mir heraus leuchtet. Das Gute ist, das wirklich Gute ist, dass wir in dieser Verzerrung unserer Ebenbildlichkeit immer wieder zu Christus kommen können und ihm sagen dürfen, Herr, da ist doch noch ganz schön viel von diesen bösen Säften in mir. Und das macht mich bitter und meine Beziehungen auch. Ich will das nicht. Bitte befreie mich davon. Und dann setzt er wieder ein. Der Aderlass, die Sündenvergebung, die Erneuerung. Und ja, so ein Aderlass, das ist auch eine schmerzhafte Sache. Denn das Alte, das mir so genommen wird, das hat mir ja auch Sicherheit gegeben. Der Streit war leichter als die Versöhnung, sonst hätte ich ihn ja nicht gewählt. Und es bleibt die bange Frage, werde ich nach dem Aderlass, werde ich nach dem Verlust der Sünde, die mir auch Sicherheit gab, werde ich danach Neues in mir finden, aus dem ich dann leben kann? Wir feiern gleich Abendmahl. Wir hören darin die Worte, die Christus gesprochen hat. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Es bedeutet, nimm von mir. Nimm Kraft zur Demut und zur Liebe. Nimm Erinnerung an das Vorbild meines Lebens. Nimm von mir in dir auf. Und ich werde in dir der Hirte und der Beschützer deiner Seele sein, deiner neuen Seele, die oft noch so schwach ist. Und wir, was ist mit uns? Wir können antworten. Danke, Herr. Und ja, so soll es sein, jetzt und so lange wie möglich. Es sei in mir mehr von dir und weniger von mir. Amen.